Morgen. Ich räume das mal kurz ein bisschen nach hinten, weil ich eine kleine Springmaus bin. Und ich habe schon am Freitag hier was runtergerissen. Vielleicht passiert das dann nicht nochmal. Genau. Guten Morgen, ich bin Christian Alloway. Ich komme aus Köln, aus dem wunderschönen Köln. Genau, bin verheiratet seit 1,5 Jahren mit Madeleine, mit meiner Frau. Wohnen wir auch jetzt zusammen in Köln seit jetzt ungefähr 1,5 Jahren. Genau, und ich darf auch in Wiedenest sein, beim Forum Wiedenest arbeiten, bei den Jumis. Ich weiß nicht, wem von euch dieser Begriff Jumi etwas sagt. Ich glaube, etymologisch kommt dieser Begriff her von Jugendmissionar oder Jugendmitarbeiter, aber es bedeutet einfach nur, dass ich mit einem weiteren Team von 3 Leuten in Wiedenest überregionale Jugendarbeit mache. Und wir veranstalten Freizeiten, wir reisen umher, dürfen predigen, Seminare halten, Jugendmitarbeiter coachen, so genialen Männern wie zum Beispiel Marc Erhardt zu dienen, dass sie ihren Job noch besser machen können. Und ein Ding ist auch, was wir immer shooten an Pfingsten, ist die dicke, dicke Pfingst-Jugendkonferenz. Wenn du also vielleicht Kids hast, Teenies und Jugendliche und die sind noch nicht angemeldet, dann hast du hiermit meine Autorität, heute eine Art Autoritätsrede vor deinen Kindern zu halten. Und du kannst sie sehr, sehr gerne selber einfach anmelden auf fiuco.de, dass wir mit ihnen gemeinsam Pfingsten feiern können zu dem unglaublich wunderschönen Thema Ekklesia. Es wird unglaublich, über Gemeinde zu reden, weil wir Jumis glauben, dass momentan in Deutschland und auf der Welt ein riesiger Umbruch ist in Gemeinden, wie wir Gottesdienst gestalten. Deswegen liebe ich es ja auch jetzt, an diesem Sonntag bei euch zu sein. Ich durfte jetzt schon das ganze Wochenende hier sein, kann man vielleicht an meinen Augenringen und an meinen Wunden überall erkennen, dass Jugend-WG-Wochenende war. Also war für mich sehr, sehr wild. Ich musste hier gestern Abend sehr lange saugen, damit das wieder so aussieht wie ganz normal. Es war richtig, richtig schön. Genau, und durfte hier mit den Jugendlichen ein cooles Wochenende verbringen, genau. Und ich danke auch nochmal Michael, ich durfte in deinem Büro schlafen, das vielleicht seit, keine Ahnung, 3 Jahren nicht mehr benutzt wurde, weiß ich nicht, wegen Corona und Heizkosten und 3 Monaten, okay, das geht auch. Sehr, sehr gemütlich, genau, und ich habe irgendwie das Gefühl, oder was ich jetzt auch sehr, sehr schön fand, dass dann dein Büro oder was jetzt an dem Wochenende mein Schlafzimmer war, für die Jugendlichen eher so ein Raum war, den sie jetzt nicht ständig betreten haben. Fand ich auch okay, war jetzt auch nicht schlimm, da meinen Schlafsack dann zu betrachten oder sowas. Und dieser Raum war irgendwie so eine Art Sperrgebiet. Also ich weiß nicht, wie das Gespräch gewesen wäre, wenn sie einfach mal reingeplatzt wären, sie sich hingelegt hätten, ey Bro, was geht, können wir kurz abhängen? Ja, vielleicht im Jugendraum, hier gerade nicht. Und manchmal gibt es ja irgendwie so Räume, die nicht für jeden zugänglich sind. Räume, die manchmal, keine Ahnung, vielleicht im Edeka gibt es auch so einen Raum, da steht drauf, nur für Mitarbeiter. Staff only. In meiner alten Heimatgemeinde, da gab es so einen Heizungsraum. Und da stand auch drauf, ganz, in roten Lettern, betreten verboten. Denn wenn du da reingehst, da ist der Heizkessel, da sind diese ganzen Ventile. Und wenn da ein Jugendlicher reingeht, Sodom und Gomorra. Und manchmal gibt es so Räume, die so verboten sind. Und bei mir war das damals in meiner Kindheit tatsächlich auch das Schlafzimmer meiner Eltern, aber vor allem aus dem einen goldenen Grund, weil in dem Schlafzimmer meiner Eltern, oh, da war die Schokolade mit allen Süßigkeiten. Da waren, und das nicht mal nur so Süßigkeiten, die man ja irgendwo noch in der Ecke rumfliegen, sondern auch so richtig so Premium-Süßigkeiten, die auch richtig was kosten, so Schokobons, Toffifee, Mau-Am. Hin und wieder in der Ecke noch Katzenzungen, die keiner isst. Aber das Ding ist, immer wenn ich damals als Kind ins Schlafzimmer gehen wollte, um mir ein paar Süßigkeiten rauszuschnabulieren, war das Problem, dass ich, um ins Schlafzimmer zu kommen, immer durch das Wohnzimmer gehen muss. Das bedeutet, wenn ich meine Mama gefragt habe, Mama, kann ich ein Duplo haben? Und sie ja gesagt hat, dann hat man mich gesehen, wie ich mit leeren Taschen durch das Wohnzimmer gegangen bin, ins Schlafzimmer. Dann war ich da so ein paar Minuten, habe mich durchgekramt durch das ganze Schlaraffenland. Bin aber rausgekommen mit solchen Taschen. Ja, die Duplos sind größer geworden, Mama. Das ist kein Problem. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind die groß geworden. Und so war dieses Schlafzimmer dann für mich relativ verboten und es war so eine Sperrzone für mich, weil ja, meine Eltern mir einfach nicht vertrauen konnten, dass ich wirklich nur mit einem Duplo auch wieder rauskomme, sondern ich kam raus mit Karies eher. So, das war eher das, womit ich rausgekommen bin. Und ich weiß nicht, was es vielleicht in deinem Leben für so Räume gibt, die eher für dich vielleicht auch eher so ein Betreten-Verboten-Schild haben oder wo du eher vorsichtig rangehst. Keine Ahnung, für alle, die Schüler sind oder waren. Das war es bei mir auch damals. Das ist vielleicht so das Lehrerzimmer. Also das Lehrerzimmer ist schon mysteriös, finde ich. Ich damals als Schüler, ich wusste nie, was passiert jetzt in diesem Lehrerzimmer? Arbeiten die da? Chillen die da? Feiern die da eine dicke, fette Party und lassen Champagner springen? Keine Ahnung. Da hätte auch das Monster von Loch Ness drin sein. Ich hätte es wahrscheinlich geglaubt. Weil immer, wenn ich ans Lehrerzimmer gegangen bin, und vielleicht kennt ihr Schüler das auch, du gehst ans Lehrerzimmer, du klopfst. Dann macht irgend so eine Frau Müller die Tür auf, aber nicht so. Hallo, Norbert, schön, dass du... Komm doch rein ins Lehrerzimmer, mach dich gemütlich. Willst du einen Chai Latte? Wir haben eine richtig gute neue Milch, ja, komm doch einfach rein. Meistens war es eher so, du hast geklopft und dann wird die Tür so... Lass es 1,5 Zentimeter sein. Aufgemacht.
Ja.
Ja, kann ich die Frau Müller sprechen?
Warte.
Katrin!
Nicht da. Ciao.
Ich weiß bis heute nicht, was in diesem Lehrerzimmer passiert. Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr Schüler das. Vielleicht ihr Eltern, die ihr vielleicht gerade auch Teenie-Kids habt, weiß ich ja nicht, oder Jugendliche, da ist ja vielleicht auch deren eigenes Zimmer auch so eine Sperrzone. Ich als Kind habe damals dann auf meine Tür geschrieben, Mädchen verboten. In Klammern, außer Mama, damit sie das Bett machen kann. So. Aber bei Teenies und Jugendlichen, da musst du ja echt meistens irgendwie so 2 bis 3 Werktage vorher deine Ankunft anmelden. Da musst du 12-mal klopfen. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Und dann vielleicht darfst du reinkommen. Du wirst nach spätestens 15 Sekunden auch wieder rausgeschickt, weil es so eine Art verbotener Raum ist. Und das Spannende ist, genau so ein, beziehungsweise so ein ähnlicher verbotener Raum, so einen gab es auch in der Bibel. Ein Raum, in den nicht jeder gehen durfte. Ein Raum, der irgendwie ein bisschen mysteriöser war. Ein Raum, in den nicht jeder zu jeder Zeit und nicht jeden Tag reingehen durfte und auch nicht bedingungslos. Und genau diesen Raum finden wir im Alten Testament in 2. Mose. Und zwar in dem damaligen Tempel, beziehungsweise in der Stiftshütte. Und wenn du mal so richtig punktgenaue, gewissenhafte Beschreibungen eines Raumes oder eines Gebäudes haben willst, mit allen Maßeinheiten, mit allen genauen Materialien und du dir darin richtig aufgehst und das dein Lobpreis ist, dann lies 2. Mose 26. Denn da wirst du auf jeden Fall in Lobpreis versinken. Und damals diese Stiftshütte oder dieser Tempel, da gab es 3 Bereiche. Das war untergeteilt in 3 Bereiche. Das erkläre ich gleich noch. Und 2 dieser Räume, die sehr mysteriös oder mysteriöser waren, waren abgetrennt von einem Vorhang. In den 2. Raum war ein Vorhang und zum 3. hintersten und letzten Raum, der mysteriöseste war, viel mysteriöser als jedes Lehrerzimmer auf der Welt, da war ein unglaublich riesiger Vorhang. Und Gott hat damals Mose den Auftrag gegeben, nicht nur den Vorhang, sondern auch alle anderen Dinge, die man dort finden konnte in der Stiftshütte, punktgenau zu gestalten. In 2. Mose 26 lesen wir, wie Gott diesen Vorhang beschreibt, der zu diesem mysteriösen Raum führt, zu diesem allerletzten Raum. Ab Vers 31. Fertige einen Vorhang aus feinen Leinen und violettem und purpur- und karmesinfarbenen Garn an und verziere ihn kunstvoll mit Cherubim-Bildern. Häng diesen Vorhang an goldene Haken, die an 4 mit Gold überzogenen Säulen aus Akazienholz angebracht sind. Wahnsinn. Gold, wohin das Auge reicht. Akazienholz, das beste Holz, was du dir vorstellen kannst. Die Säulen sollen auf silbernen Sockeln stehen. Häng den Vorhang an die Haken und stell die Bundeslade, das Heiligste, was die Israeliten hatten und haben, die Bundeslade, stell sie dahinter auf. Und jetzt kommt die Funktion dieses Vorhangs. Der Vorhang soll das Heilige vom Allerheiligsten trennen. Dieser Vorhang soll das Heilige vom Allerheiligsten trennen. Und wenn du genauso wie ich beim ersten Lesen nichts mit diesen ganzen Vokabeln anfangen kannst, also mit Gold kann man ja was anfangen, aber mit diesem ganzen Purpur, Karmesin, farbenes Akazienholz aufgestellte, du kannst dir so vorstellen, für alle vielleicht, die in meinem ähnlichen Alter sind, wenn du eingeben würdest heutzutage Tempel Decoration Ideas, dann würde genau das alles rauskommen. Es wäre das Schönste, das Perfekteste, das Attraktivste, was du aus einem Raum, aus einem Gebäude machen könntest. Alle Influencer und alle Promis würden es genau so einrichten, weil es besser nicht geht. Das ist das Maximum der Wertigkeit, die du machen kannst. Und dieser riesige Vorhang hatte die Funktion, das Heiligste vom Allerheiligsten zu trennen. Im Allerheiligsten war die pure Gegenwart Gottes. Die Funktion also des Vorhangs war es, Menschliches von Göttlichem zu trennen. Die Funktion des Vorhangs war es, Menschliches von Göttlichem zu trennen. Und damit ihr mal kurz im Bilde seid, wie diese Stiftshütte, dieser Tempel ungefähr aussah und wie auch der herodianische Tempel dann aussah zu Zeiten Jesu irgendwann, habe ich euch eine kleine Skizze mitgebracht. Sieht man vielleicht auf dem schwarzen Vorhang nicht perfekt, aber ich führe euch durch, gar kein Problem. Ganz, ganz rechts ist auch auf Englisch ist the porch, das ist der Vorhof. Das ist sozusagen das erste Areal, das ist das erste Gebiet. Und auf den Vorhof, da durften alle hin, die Israeliten waren, die Juden waren. Und das hört sich heutzutage, weil es 2023 ist, komisch an, aber selbst da durften auch alle Frauen hin. Denn damals hatten Frauen nicht die gleichen Rechte, so wie heute. Es war noch eine ganz andere Kultur und dort durften alle Männer und alle Frauen, die Teil des israelischen Volks waren, hin. Dort durften sie ihre kleinen Turteltauben opfern, dort gab es dann im Vorhof schon ein paar kleine Opferstätten und Altare, wo du eine Begegnung mit Gott haben konntest, um dein tägliches, wöchentliches, jährliches Opfern selber zu vollbringen. Und dann kommt schon der erste Vorhang, der den Vorhof zum Heiligsten trennt, the holy place. Das ist das Heiligste. Und dort wurde alles schon mal ein bisschen wertiger. Und dort durften dann nicht mehr alle Frauen rein und auch nicht alle Männer. Denn dort durften dann die geistlichen Führer, die geistlichen Leiter des Volkes hin, vielleicht auch nicht jeden Tag, manchmal nur zu bestimmten Festen, zu einem Laubhüttenfest, zu einem bestimmten Brandopfer, zu irgendwas, was eher ein bisschen spezieller ist, was nicht auf persönlicher Ebene ist, sondern eher auf der Volksebene. Und diese Feste etwas Heiliges und etwas Mysteriöses manchmal haben. Und dann, und da wird es jetzt richtig wild, würden die Kids sagen, jetzt wird es richtig wild, kommt hinter the holy place, the holy of holies, das Allerheiligste. Und genau da, zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten, genau da soll dieser große, fette, schöne Vorhang sein. Und damit ihr vielleicht irgendwie kurz mitbekommt, wie unglaublich wichtig diese Funktion des Vorhangs war, sage ich euch kurz, was in diesem Allerheiligsten abging. In dem Allerheiligsten wurde gesagt, hier ist die ungefilterte Gegenwart Gottes. Es wurde viel an den Einrichtungen daran erinnert, an den Garten Eden, wie es damals in dem Garten Eden war. Das siehst du an den ganzen Malereien oder an Teppichen oder dass die Cherubim, die Engel, dass sie dort aufgestellt sind, die ja dann den Garten Eden bewacht haben, nachdem Adam und Eva rausgeschmissen worden sind. Dort ist die Bundeslade. Das ist das, was Gott repräsentiert, wenn irgendwo auf der Welt Göttliches, Irdisches berührt hat, dann war das im Allerheiligsten. Und in dieses Allerheiligste durfte nicht jeder gehen. In dieses Allerheiligste durften nicht mal die Priester gehen. in dieses Allerheiligste durfte nur der Hohepriester rein. Der Chef aller Priester, der oberste Pastor, der geistliche Leiter des Volkes. Und dieser Hohepriester hatte auch keine Stempelkarte und keine Freikarte, dass er da einfach mal chillen konnte und jeden Tag reingehen konnte. Und er konnte dort seine Remote-Work machen und sein Homeoffice. Das konnte er da nicht machen. Dieser Hohepriester, diese einzige Person, durfte ins Allerheiligste einmal im Jahr. Muss das staubig da gewesen sein. Einmal im Jahr zu einem ganz bestimmten jüdischen Fest durfte dieser Hohepriester da rein, in die pure Gegenwart Gottes, da wo Himmel und Erde sich treffen, im Allerheiligsten. Und das Problem ist, und wozu dieser Vorhang dann auch gut war, du durftest nicht einfach so, auch nicht als Hohepriester, da reingehen. Damit du Gott begegnen kannst, musstest du rein sein, sowohl innerlich als auch äußerlich. Äußerlich, du durftest kein Schweinefleisch gegessen oder angefasst haben, du durftest keine Krankheiten berührt haben, du musstest äußerlich rein sein. Und innerlich selber auch, du durftest keine schweren Sünden mit dir tragen, du durftest keine, ich weiß nicht, der Sexualethik damals konntest du nicht widersprechen, du musstest durch und durch vollkommen sein, so wie Gott es ausgesprochen hat. Ich aber bin heilig und deswegen sollt ihr auch heilig sein. Dieser Hohepriester musste rein und heilig sein, nahezu perfekt an diesem einen Tag, wann er da reingehen durfte. Wenn dieser Hohepriester mal nicht vollkommen rein war, nicht vollkommen heilig war, dann ist er da reingegangen und ist tot umgefallen. Denn niemand kann Gott schauen, niemand kann vor Gott kommen, der noch sündig und befleckt ist und nicht rein. Und damit nicht zu viele Leute sterben und von diesem Allerheiligsten umkommen, weil sie nicht rein sind, gab es diesen Vorhang zum Schutz vor Gottes Heiligkeit. Ein Schutz vor Gottes perfekter Heiligkeit. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Mose beim zweiten Mal, als er die 10 Gebote bekommen hat. Als er Gott gesagt hat, ich möchte dein Angesicht schauen. Und Gott gesagt hat, du kannst mich nicht schauen. Kein Mensch kann mich schauen, ohne dass er nicht umkommen wird. Und so hat Gott mit seiner Hand seine Augen bedeckt, ist an ihm vorübergegangen. Und Mose hat nur den letzten Zipfel von Gott gesehen. Und es heißt dort auch in 2. Mose, 10 Kapitel weiter, Moses Gesicht strahlte so sehr, dass das ganze Volk Mose gar nicht angucken konnte, ohne dass er ein Tuch drüber legt. So heilig war und ist Gott noch heute. Und das Problem ist, wenn du dir jetzt vorstellst, dass nur der hohe Priester ins Allerheiligste gehen darf, er aber nicht rein ist und dann im Allerheiligsten tot umkippt, was machst du dann? Genau, spiel das mal durch, weil es gibt ja nur einen Hohepriester. Du kannst ja dann nicht auf einmal die Gemeinde versammeln, dann wählst du nochmal einen Hohepriester, weil dann kann er sich auch nicht direkt irgendwie reinwaschen. Das heißt, der Typ liegt einfach tot im Allerheiligsten. Das heißt, wenn jemand reingeht, ey, wir müssen den Leichnam da rausnehmen, das ist das Allerheiligste. Und er geht rein, boom, auch tot. Hey, da liegen 2 Leute tot drin, wir müssen die rausholen, boom, auch tot. Das könnte jetzt so ein Kreislauf sein. Und deswegen habe ich einen Fun-Fact gelesen. Je nachdem, wie sehr fun das jetzt auch ist, ist, dass der hohe Priester anscheinend an diesem einen Tag, wenn er reingehen durfte, ein Seil um den Knöchel gebunden bekommen hat, dass wenn er reingeht und wieder rauskommt, alles easy, aber wenn er reingeht und umkippt, was können dann die restlichen Leute machen? Bissle Tau ziehen, bis sie ihn dann wieder raus haben, damit sie selber nicht, und das ist das völlig abstruse. Und das, was wir uns, glaube ich, manchmal heutzutage auch klar machen müssen, damit sie nicht in die Gefahr kommen, vor Gottes Herrlichkeit zu sterben. Das ist das Allerheiligste gewesen. Und genau dieses Allerheiligste hat so ein wahrscheinlich noch viel größerer Vorhang und viel schwererer Vorhang, gehe ich gleich noch drauf ein, hat es getrennt. weil in diesem Allerheiligsten nur einer gehen durfte. Gott ist wie das Wasser und wir Menschen sind wie das Öl. Du kannst es nicht trennen. Gott ist so unglaublich viel heiliger, als wir es uns vorstellen können und wir Menschen nicht. Du kannst es nicht vermischen. Und so war es dann Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang, dass Gott nur in diesem Allerheiligsten mit seiner völligen Gegenwart gewohnt hatte und seine Heiligkeit eine Gefahr war für die Menschen. Und dieser Vorhang bestand Jahrtausende um Jahrtausende und er trennte Menschliches von Göttlichem. Doch dann kam Jesus Christus. Jesus Christus, der einzige Sohn Gottes. Heruntergekommen aus dem Himmel, der alle Herrlichkeit hinter sich ließ, wie es in dem Christus-Hymnus in Philippa heißt. Er ist Mensch geworden wie du und ich. Geboren von einer Jungfrau, geboren in einer Krippe in einem Stall. Aufgewachsen als Sohn eines Zimmermanns. Ließ sich taufen am Jordan. War 3 Jahre unterwegs, er vollbrachte Wunder, er heilte Gelähmte, er ließ Blinde wieder sehen, er predigte zu den Juden, zu den Pharisäern, er predigte zu den Nichtjuden, bis er dann verraten wurde. Abends im Garten Gethsemane, Blut und Schweiß schwitzte, weil er wusste, dass er am nächsten Tag sterben wird. Und er wurde am Abend mitgenommen, er wurde verurteilt vor Pontius Pilatus, er wurde eingetauscht damals an dem Passafest gegen Barabbas, den Verbrecher. Sie setzten Jesus Christus die Dornenkrone auf, ritzten an das Kreuz die Inschrift Inri, Jesus der Nazarener, König der Juden. Sie gaben ihm einen roten Vorhang, einen roten Umhang. Sie peitschten ihn aus. Sie schlugen ihm ins Gesicht. Sie verspotteten ihn und ließen ihn das Kreuz tragen bis hoch nach Golgatha, wo er dann mit Nägeln an seinen beiden Händen und durch seine Füße an dieses Holz, an dieses Kreuz genagelt wurde. Und den größten und schrecklichsten Verbrechertod sterben musste an diesem Folterinstrument an dem Kreuz, inmitten von 2 Verbrechern. Und dann gibt es diese eine Szene während dieser Kreuzigung. Jesus Christus ist kurz davor, seinen Geist zu übergeben. Er hing dort schon mehrere Stunden am Kreuz. Und er schrie noch einmal, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Dieser Jesus, der all deine Sünden, der all deine Fehler, der all deine Unreinheiten an diesem Kreuz getragen hat. Er schrie aus, es ist vollbracht. Und auf einmal ergibt sich in Jerusalem, rund um den Berg Golgatha, eine unglaubliche Szene. Matthäus 27, ab Vers 50. Aber Jesus schrie noch einmal mit lauter Stimme und übergab seinen Geist. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Weiter heißt es auch, Tote sind aus den Gräbern auferstanden. Es war eine unglaubliche Szenerie, wirklich. Es war ein Wendepunkt in der Welt- und Menschheitsgeschichte, als Jesus Christus starb und dieser Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Und durch dieses Zerreißen des Vorhangs, dieser Vorhang, der Menschliches von Göttlichem getrennt hat, wurde genau in diesem Moment verbunden. Menschliches und Göttliches waren nicht mehr getrennt seit diesem Tag. Göttliches und Menschliches sind eins. Durch Jesu Tod am Kreuz wurde Getrenntes verbunden. Durch dieses Zerreißen des Vorhangs wurde Getrenntes verbunden. Und ich finde es so unglaublich, dass dort ganz explizit sogar steht, wie der Vorhang zerrissen ist. Es war nicht nur irgendwie, dass der Vorhang zerrissen ist, sondern wie ist der Vorhang zerrissen? Von oben nach unten. Und ich möchte euch kurz erklären, warum das so unglaublich genial ist. Denn oft wird danach gesagt, keine Ahnung, die Jünger Jesu haben ja dann auch den Leichnam Jesu gestohlen und dann irgendwie seine Auferstehung irgendwie veräppeln und gesagt, hey, der Herr ist auferstanden, aber haben ihn einfach nur geklaut und das waren einfach nur die Jünger. So ist man auch manchmal davon ausgegangen, ja, wahrscheinlich waren das auch die Jünger, die dann den Vorhang im Tempel zerrissen haben, oder? Und wie absurd diese Aussage ist, erkläre ich euch kurz. Dieser Vorhang im Tempel war nicht nur irgendein Vorhang. Ich habe echt nichts gegen euren wunderschönen Vorhang. Er ist schwarz, er ist clean, er ist nice, er hat seine Funktion, er ist Wunderbärchen. Aber das ist nichts gegen den Vorhang in diesem Tempel damals. Der Vorhang im Tempel war nämlich 18 Meter hoch. 18 Meter hoch war dieser Vorhang. Und ich weiß nicht, wie hoch das jetzt ist. Wahrscheinlich 3 Meter vielleicht. Ich bin nicht so gut. Und das mal 6. So hoch war dieser Vorhang. Ich weiß nicht, ob es Leitern gibt, die so hoch sind. Ich weiß nicht, ob die Jünger noch kurz ein Gerüst aufgebaut haben im Tempel. Im Heiligsten sozusagen. Wäre ich mir auch unsicher. 18 Meter hoch war dieser Vorhang und hatte eine Dicke, ich habe es in Research mal gelesen, von 7 oder 8 bis 10 Zentimeter. Das ist ganz schön dick. Und der Vorhang hier, ich weiß jetzt nicht, also wenn ich ihn jetzt hier so nehme, das sind auch bestimmt 8 bis 10 Nanometer, müssten es sein. Aber stellt euch mal vor, ein Vorhang, der so dick ist, der so eine Dicke hat, 18 Meter hoch ist und mehrere Meter auch noch lang. Damit, das habe ich auch noch gelesen, damit dieser Vorhang ein bisschen geöffnet werden kann, wahrscheinlich links und rechts, die Details sind nicht bekannt, konnten das nicht irgendwelche Leute machen, die einfach gut Muckis hatten und Mr. Olympia waren. Damit dieser Vorhang für diesen Hohepriester ein bisschen geöffnet werden konnte, mussten 2 Pferde, die links und rechts waren, den Vorhang ziehen, damit er ein bisschen aufgeht und damit jemand in dieses Allerheiligste reingehen konnte. 2 Pferde hat es gebraucht, die diesen Vorhang ziehen, der 18 Meter hoch ist und 10 Zentimeter dick. Was für ein unglaublicher Vorhang. Und dieser Vorhang, der zerriss nicht von unten nach oben, wie es ein Mensch machen könnte, selbst wenn er die größten Muckis hätte, sondern von oben nach unten. Als ein Zeichen, dass Gott selber diese Trennung zerrissen hat. Du musst nicht mehr ein Mann sein, um vor Gott zu kommen. Du musst nicht mal mehr ein Priester sein, um vor Gott zu kommen. Du musst auch kein Hohepriester sein. Du musst kein Pastor sein, du musst kein Techniker sein, du musst kein Theologe sein. Du musst nicht groß, dick, dünn, klein, was auch immer sein. Heilig die Bibel auswendig können, 0 oder 100 Bibelverse auswendig können. Du darfst, ob Mann oder Frau, Kind oder Sklave, Grieche oder Jude, wie Paulus sagt, du darfst zu Gott kommen. Jederzeit. Wie unglaublich ist dieser Gott, der im Allerheiligsten gewohnt hat, dieses Allerheiligste nun durch seinen Geist selber in dich implementiert hat. Dieses Allerheiligste ist nun in dir. Du bist ein wandelndes Allerheiligstes durch seinen Geist, den er dir gegeben hat an Pfingsten. Und wenn du mit deinem Herzen geglaubt und mit deiner Zunge bekannt hast, dass Jesus Christus der Herr ist, dann bist du ein wandelndes Allerheiligstes. Halleluja! Der Vorhang zerrissen. Getrenntes verbunden. Das Problem ist nur, der Vorhang im Tempel ist von Gott zerrissen worden. Aber oft sind wir Menschen so schlimm, dass wir uns selber oft noch eine Trennung zu Gott selber aufbauen. Dass wir uns selber manchmal einen eigenen Vorhang noch stricken, der uns vor Gott trennt. Weil wir uns schämen, weil wir uns selber nicht gerecht genug fühlen, weil wir nicht glauben, dass wir vor Gott kommen können, weil wir nicht vor Gott kommen wollen, sitzen wir vor diesem zerrissenen Vorhang und stricken manchmal unseren eigenen Vorhang, der uns von Gott trennt. Und es kann was ganz Unterschiedliches sein. Bei mir zum Beispiel war es, dass ich immer dachte, ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Und ich dachte immer, hey, ich kann nur vor Gott kommen. Ich kann mich nur taufen lassen, wenn mir die Bibel in die Wiege gelegt wurde. Meine ganzen Freunde, christliches Elternhaus, perfektes Elternhaus, ein großes Haus, wir waren in der kleinen Wohnung. Eltern, die sich lieben, die noch zusammen waren, meine Eltern waren richtig zerstritten. Eltern, die in Gottesdienst gehen, die Leitungsämter beinhalten, meine Eltern eigentlich kaum was mit Gemeinde zu tun. Eine richtig unangenehme Szene, ich war im Kindergottesdienst und man musste irgendwie biblische Person, hat man auf den Rücken geklebt bekommen und dann musstest du durch Fragen herausfinden, wer du bist. Alle Christenkinder haben sich sofort wieder hingesetzt, weil sie es rausgefunden haben, wer war der Dödel, der bis zum Ende da war und gar keine Ahnung hatte von Tuten und Blasen aus der Bibel. Ich. Und ich dachte, ich muss erst ganz viel machen. Ich muss erst ganz viel lernen. Ich muss erst ganz oft in die Jungschau und in den Gottesdienst kommen, denn erst dann darf ich auch überhaupt erst beten. Und ich darf auch nicht einfach so zu Gott kommen. Ich muss ja erstmal sagen, wie groß und schön und herrlich Gott ist. Und dann kann ich vielleicht was ganz Kleines fragen. Oft wird gesagt, dass dein Gottesbild abhängig ist von deinem irdischen Vaterbild. Und bei meinem Vater war es leider oft so, dass ich nicht einfach zu ihm hingehen konnte mit meinen Sorgen, mit meinen Problemen, mit meinen Anfragen. Denn ich wusste, es wird sofort in der Luft zerschmettert. Ich hatte nur eine kleine Chance, dass ich Geld bekommen habe, dass ich mir mal das Auto ausleihen durfte, dass ich mal auf die Kirmes gehen konnte. Was weiß ich, wenn ich alles im Haushalt erledigt habe, wenn ich gute Noten nach Hause gebracht habe, wenn ich nicht frech war in der Woche zu meinem Vater, wenn er nur eine Kleinigkeit nicht richtig gewesen ist, dann musste ich gar nicht zu ihm kommen. Und genau das habe ich auf mein Gottesbild übertragen. Und habe diesen Vorhang gestrickt. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht heilig genug. Ich darf mich noch nicht taufen lassen. Und bis ich das erkannt habe, musste ich Gott diesen Vorhang vor seine Füße, vor seinen Thron werfen und ihn bitten, dass er diesen Vorhang zerreißt. Jeden Tag neu. Und es kann vielleicht bei dir auch noch was ganz anderes sein, dass du denkst, dass was in deiner Vergangenheit passiert ist, in deiner Jugendzeit, junge Erwachsene in den letzten paar Jahren, boah, wenn die das wüssten hier aus der Gemeinde, wenn Marc, wenn Michael, wenn irgendwelche Leiter das hier erfahren würden, was ich vor 5 Jahren für eine Person war, ich dürfte hier gar nicht mehr sein. Vielleicht ist es Scham, vielleicht ist es Schuld, vielleicht ist es so eine toxische Rechtgläubigkeit wie in meinem Leben. Aber mach dir in einem Moment vielleicht kurz bewusst, was dieser Vorhang ist, der dich selber, den du selber strickst, dich manchmal im Alltag noch vor Gott trennt. Die Band kann sehr, sehr gerne schon mal nach vorne kommen. Und wir werden jetzt gleich, bevor wir in den Song reingehen, nochmal in den Lobpreis, wollen wir jetzt nochmal kurz einen Moment der Stille haben, wo du dir vielleicht nochmal kurz bewusst machen kannst und in den Austausch, in den Dialog mit Gott gehen kannst, was dein Vorhang ist. Gott hat diesen Vorhang zerrissen, von oben bis unten, der 18 Meter hoch ist und 10 Zentimeter dick. Diese Trennung, die es damals gab zwischen Gott und Mensch, so eine kannst du selber gar nicht aufbauen. Und genau deswegen ist es Gott möglich, auch deinen Vorhang zu zerreißen. Lass uns vielleicht alle gemeinsam kurz aufstehen. und alle gemeinsam die Augen schließen. Und ich würde jetzt gleich gerne für euch beten, bevor wir in den Lobpreis gehen, aber lasst uns kurz einen Moment der Stille haben, wo du vor diesen heiligen Gott kommst. Der heilige Gott, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Der die Sünde auf sich nahm, um den Vorhang zu zerrissen, um Getrenntes zu verbinden. Tritt jetzt mutig vor diesen Thron Gottes und lass dir von seinem Geist offenbaren, was vielleicht dein Vorhang gerade ist. Jesus Christus, du der hohe Priester aller hohe Priester. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir für deine unglaublich große Tat, die du am Kreuz vollbracht hast, die wir in ein paar Wochen an Ostern auch feiern werden. Und in Jesaja lesen wir, wie diese Szenerie, die wahrscheinlich jetzt gerade im Himmel auch stattfindet, dass Dutzende, Hunderte, Tausende von Engeln dir gerade zusingen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Würdig ist das Lamm, das geopfert ist. Und in diesen Lobpreis, in den steigen wir mit ein, dich zu loben und dich zu ehren, nicht für das, was du für uns tust, sondern einfach für der, wer du bist. Und so kommen wir als eine Gemeinde, als eine Familie vor dich. Und wir legen unser Strickzeug zur Seite und wir geben dir unseren Vorhang. Ich gebe dir meinen Vorhang, der mich immer wieder von dir trennt. Und ich bete, dass du auch diesen Vorhang, im Bilde gesprochen, von oben nach unten zerreißt. Dass nicht ich, nicht dass wir es versuchen, irgendwie zur Seite zu schaffen, sondern du, Gott, dass du es zur Seite schaffst. Alles, was in uns noch an Lügen herrscht, die uns der Feind einbläuen möchte, reißt du diese Lügen raus. Reißt du diese Vorhänge in zwei und gib uns eine neue Wahrheit in unser Herz, so wie Jesus es sagt, dass wir die Wahrheit erkennen und dass diese Wahrheit uns frei machen wird. Heiliger Geist, so bete ich, dass du jetzt in diesem nächsten Song, an diesem Sonntag in der kommenden Woche, dass du sprichst und dass du uns erinnerst an deine Güte und die Taten, die du, Jesus Christus, getan hast für uns. Du seist gelobt, Jesus Christus, für immer und ewig. Amen.